Guten Abend. Es ist gerade einmal gut 7 Wochen her, da gab es in Israel Parlamentswahlen. Doch nun wird bald schon wieder gewählt. Dieses Parlament, das erst seit kurzem zusammensitzt, wird sich wieder auflösen und in dieser Form wohl nicht wieder zusammenkommen. In der Nacht stimmte die Knesset mehrheitlich für Neuwahlen im September. Premierminister Netanyahu war beim Bilden einer Regierungskoalition gescheitert. Und so beginnt der Kampf um die Mehrheit im Parlament und vor allem der Kampf von Netanyahu um Amt und Regierung aufs Neue. Tilman Seiler berichtet.
Der politische Überlebenskünstler Benjamin Netanyahu zieht in seine nächste Schlacht. Auf Betreiben seiner Likud-Partei stimmt das Parlament für eine vorgezogene Neuwahl. Zuvor war die Regierungsbildung gescheitert. Netanyahu hatte die Forderung der nationalistischen Partei Israel Beiteinu abgelehnt, auch orthodoxe Juden zum Militärdienst heranzuziehen. Der Likud hat bei der Aufgabe, eine neue Koalition zu bilden, versagt. Mit ihrer Hinwendung zu den Ultraorthodoxen tragen sie die Verantwortung dafür, dass in Israel schon wieder gewählt wird. Orthodoxe Juden müssen in Israel nicht zum Militär. Das sorgt bei vielen für Unmut, denn junge Israelis opfern der Armee viel Zeit. Soldaten schützen die Siedlungen orthodoxer Juden. Zudem ist der Dienst wegen der häufigen Konflikte sehr gefährlich. Netanyahu hält den Streit ums Militär aber ohnehin für vorgeschoben. Er wirft Lieberman vor, den Bruch mutwillig herbeigeführt zu haben. Wir werden nun eine scharfe, klare Wahlkampagne fahren, die uns den Sieg bringen wird. Wir werden gewinnen und das Land wird gewinnen. Für ihn steht viel auf dem Spiel, denn ihm droht eine Anklage wegen 3 Korruptionsaffären. Im Amt des Ministerpräsidenten hat Netanyahu noch die besten Chancen, sich vor der Strafverfolgung zu schützen. Dass es ihm um das Land geht, wie er sagt, daran zweifeln viele Israelis. Aus meiner Sicht ist das ein trauriger Tag für Israel. Wir sind wie ein Drittweltland geworden, wo die Leute sich um ihre persönlichen Interessen kümmern, anstatt um eine Politik fürs Land. Derweil geht für Netanyahu das Tagesgeschäft weiter. Er empfängt den US-Präsidentenberater und Trump-Schwiegersohn Jared Kushner. Dessen Nahost-Friedensplan muss aber warten. Solange die Regierungskrise andauert, wird das lang erwartete Papier wohl nicht vorgelegt.
Israel vor Neuwahlen. Ein Kommentar von Mike Lingenfelser vom Bayerischen Rundfunk.
Der Wahlsieger Netanyahu ist nun Verlierer im Koalitionspoker. Der Meister des Machterhalts ist dabei gescheitert, die unvereinbaren Forderungen seiner Partner in einen Kompromiss zu verwandeln. Sein Scheitern offenbart, wie angezählt Netanyahu mittlerweile ist, wie abhängig, ja erpressbar von den kleinen Parteien im rechtsnationalen und rechtsreligiösen Spektrum. Ihr Beharren auf Maximalforderungen ist der Preis, den sie dafür verlangen, dass nur sie Netanyahus politisches Überleben sichern können. Und noch mehr. Nur mit ihren Stimmen kann Netanyahu, wie israelische Medien berichten, geplante Gesetze auf den Weg bringen, die ihm Immunität vor Strafverfolgung angesichts der Korruptionsvorwürfe gegen ihn verschaffen würden. Machterhalt um jeden Preis. Normalerweise hätte Netanyahu jetzt alternativ mit der Zentrumspartei seines Herausforderers Benny Gantz Koalitionsgespräche führen können. Schnittmengen gäbe es genug. Doch dieser Weg ist wegen der Korruptionsvorwürfe versperrt. Benny Gantz will nicht mit Netanyahu, der womöglich bald angeklagt wird. Das Prozedere sieht vor, dass nach gescheiterten Koalitionsverhandlungen der Staatspräsident einem anderen in der Knesset den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen kann. Doch ihm ist Netanyahus Likud-Partei mit der Abstimmung über Neuwahlen zuvorgekommen. Neuwahlen sind zwar ein demokratisches Mittel, doch hier sind sie auch ein politisches Manöver von Netanyahu. Wieder zu einem hohen Preis. Mehr als 100 Millionen Euro kostet umgerechnet die Neuwahl. Und das Land verharrt erneut über Monate im Wahlkampfmodus. Wieder werden Netanyahus Korruptionsvorwürfe und nicht Sachthemen den Wahlkampf dominieren. Gut möglich, dass sich das Wahlergebnis im September wiederholt. Israel zahlt einen hohen Preis für Netanyahus politischen Überlebenskampf, der nun in eine neue Runde geht.
Mike Lingenfelser kommentierte. Es ist ein besonderer Moment, wenn das Ausflugsschiff auf der Donau am hell erleuchteten Budapester Parlamentsgebäude vorbeizieht. Hier zeigt sich die bei Touristen beliebte Hauptstadt Ungarns in ihrer vollen Pracht. Doch gestern Abend ereignete sich hier ein tödliches Unglück. Mitten im Zentrum Budapests stießen ein Ausflugs- und ein deutlich größeres Flusskreuzfahrtschiff zusammen. Unter der Margaretenbrücke nahe des Parlamentsgebäudes. An Bord des kleineren Bootes war eine südkoreanische Reisegruppe. Mindestens 7 Menschen starben, 21 werden vermisst. Die Chancen, sie lebend zu finden, sind gering. Michael Mandlik berichtet.
Weil die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, inzwischen auf ein Minimum geschrumpft ist, macht sich gegen Abend Trauer breit am Budapester Donauufer. Gleichwohl versuchen behördliche wie private Rettungstaucher immer noch, trotz der widrigen Umstände wie hoher Wasserstand und starke Strömung, möglichst schnell zum Wrack in 4 Meter Tiefe vorzudringen. Die Wasserpegel sind im Moment um 2 Meter zu hoch. Ich kann auch nicht sagen, wann das Schiff geborgen werden kann. Das hängt vom Wetter und vom Pegelstand ab. Die Aufzeichnung einer Überwachungskamera zeigt den Zusammenstoß der beiden Schiffe. Das größere Hotelschiff einer Schweizer Reederei rammt dabei das kleinere Ausflugsboot, das nach Polizeiangaben unvermittelt vor den Bug des Hotelschiffs gesteuert war. 7 der insgesamt 35 an Bord befindlichen Personen konnten gestern unmittelbar nach dem Unglück aus der Donau gerettet werden. Laut Augenzeugenberichten waren sie zum Zeitpunkt des Unglücks an Deck. Für weitere 7 kam jede Hilfe zu spät.
Michael Mandlik, Sie sind an der Unglücksstelle. Wie konnte das Schiff denn so schnell sinken und warum konnten sich offensichtlich so wenige retten?
Also am Ende dieser Videoaufnahmen kann man ja erkennen, wie das kleine Ausflugsboot unvermittelt vor den Bug des wesentlich größeren Kreuzfahrtschiffes gerät und dann in der Folge, das konnte man aus diesem Blickwinkel, aus dem Kamerablickwinkel nicht mehr genau erkennen, entweder zur Seite gedrückt wurde, sodass es gekippt ist oder aber tatsächlich direkt unter Wasser gedrückt wurde. Nur warum es zu dieser Kollision kam, ob es ein Fahrfehler des Kapitäns war oder ein Motorschaden oder auch ein Schaden am Steuerruder, das kann man natürlich erst herausfinden, wenn das Wrack geborgen worden ist. Nur das geht im Moment nicht aus den genannten Gründen. Die Donau hat einen wesentlich höheren Pegelstand als normal. Die Strömungssituation ist wirklich extrem. Und für die Bergungs- und Rettungstaucher gibt es unter Wasser eine Sicht von gleich null. Also für die Taucher ist es tatsächlich lebensgefährlich, zum Wrack vorzudringen oder gar hineinzutauchen. Und man weiß ja auch gar nicht, ob die Passagiere an Bord schwimmen konnten. Die Schwimmwesten hatten sie offensichtlich nicht angelegt, was auch keine Pflicht ist, obwohl auf jedem Schiff ja eine gewisse Anzahl an Schwimmwesten da sein muss. Aber möglicherweise war das auch ein Grund, wenn das Boot so schnell gesunken ist, dass die Menschen dann verloren waren und tatsächlich es mit Sicherheit keine Überlebenden mehr geben wird.
Danke, Michael Mandlik. In der Union bestimmt nach der Europawahl das Klima die Debatte. Immer noch wird darüber diskutiert, wie man mit Videos von YouTubern umgehen soll, die der Partei auch Versagen beim Klimaschutz vorwerfen. Und ausgerechnet jetzt geraten Teile der Union über die Umweltpolitik in Streit. Der von der Regierung für 2038 geplante Kohleausstieg bekommt Gegenwind. Kritiker aus der Union meinen, der dürfe so nicht kommen. Es drohten steigende Strompreise und die Verlegung von Arbeitsplätzen ins Ausland. Die Regierung ist auf jeden Abgeordneten angewiesen, denn die Klimapläne müssen als Gesetz vom Bundestag verabschiedet werden. Kirsten Gischig.
Weg von der Kohle, hin zu erneuerbaren Energien. Die Kohlekommission hatte einen Kompromiss gefunden, die Regierung vor einer Woche die Eckpunkte festgelegt. Doch nun kündigen Abgeordnete der Union Widerstand gegen diese Pläne an. Ohne grundlastfähigen, das heißt jederzeit verfügbaren Kohlestrom, sehen einige die Sicherheit der Stromversorgung in Gefahr.
Wenn man sagt, wir schalten mal alles, was grundlastfähig ist, ab und gucken dann, wie es weitergeht, das ist nicht mein Ansatz für Politik. Das gleicht mehr so dem Versuch zu sagen, ich springe mal raus aus dem Flugzeug und hoffe, dass unterwegs dann der Fallschirm entwickelt wird. Ne?
Ein Infragestellen des Kohleausstiegs und das, nachdem der Union rund um die Europawahl vorgeworfen wurde, sie habe die Klimaproteste nicht ernst genug genommen? Nein, ganz so sei es nicht, beeilen sich andere zu betonen.
Grundsätzlich will ich mal sagen, der Kohleausstieg generell muss sein, soll sein, keine Frage. Über 80% der Bevölkerung wollen das auch. Ich kritisiere die finanziellen Auswirkungen.
Die Sorge, Das Geld, das den Kohleregionen versprochen werde, fehle woanders. Rund 40 Milliarden Euro sieht die Bundesregierung bereits vor, um den Strukturwandel in den Kohleregionen zu fördern. Der Bundestag muss den Ausgaben zustimmen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident mahnt die Abgeordneten, mit dem Kohleausstieg vermeide Deutschland teure Strafzahlungen wegen verfehlter Klimaziele.
Wenn eine Region, sowohl die Lausitz im Osten als das Rheinische Revier im Westen, für ganz Deutschland jetzt einen Beitrag leistet unter Arbeitsplatzverlust, dann muss man den Menschen in dieser Region auch helfen und darf sie nicht alleine lassen.
Der Vorstoß der Abgeordneten gegen die Kohleausstiegspläne zeigt, in Sachen Klimaschutz ist die Union alles andere als einig.
Im Zuge der schweren Regierungskrise in Österreich ist Bundeskanzler Kurz Anfang der Woche gestürzt worden. Seit heute steht fest, wer ihm nachfolgen soll. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Die Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein wird als erste Frau Regierungschefin Österreichs. Das kündigte Bundespräsident van der Bellen am Nachmittag in Wien an. Er beauftragte Bierlein mit der Bildung einer Übergangsregierung, die bis zu Neuwahlen im September im Amt bleiben soll. Hintergrund ist der Sturz von Kanzler Kurz im Zuge der Affäre um das sogenannte Ibiza-Video. UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden, dem Preis für Verdienste um die europäische Einigung. In seiner Rede forderte der Portugiese, Europa müsse beim Klimaschutz das Tempo vorgeben. Man solle Umweltverschmutzung besteuern und nicht fossile Brennstoffe staatlich fördern. Guterres betonte auch die Bedeutung Europas in einer so wörtlich Zeit weltpolitischer Unordnung. Bundeskanzlerin Merkel ist von der angesehenen US-amerikanischen Universität Harvard mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde unter anderem mit Merkels Handeln während der Flüchtlingskrise begründet. Sie sei für das eingetreten, was sie für richtig gehalten habe, auch wenn es unpopulär gewesen sei. Merkels damaliger Slogan, wir schaffen das, wurde von der Universität besonders gewürdigt.
Die unendlichen Weiten des Weltalls waren nie nur romantische Spielwiese für Astrofans. Es ging immer auch darum, wer hier seine Spuren hinterlässt. Als Neil Armstrong vor nun fast 50 Jahren als erster seinen Fuß auf den Mond setzte, war dieser kleine Schritt eines Menschen nicht nur ein großer für die Menschheit, sondern auch für die Amerikaner, die inmitten des Kalten Kriegs der Sowjetunion ihr Können demonstrierten. Nunmehr wollen noch viel mehr Länder das Universum erobern und so muss die europäische Raumfahrt versuchen, Schritt zu halten. Wie das gelingen kann, darüber wurde diskutiert. Hier auf der Erde in Rheinland-Pfalz. Ute Spangenberger.
Es ist eine nostalgische Kulisse, in der sich im Technikmuseum Speyer die internationalen Raumfahrer treffen. Die russische Raumfähre Buran, daneben die Apollo-Mondlandschaft. USA versus Sowjetunion, so war es früher. Heute liefern sich gleich mehrere Staaten einen Wettlauf im All. Wer schafft es wieder zum Mond? Astronaut Matthias Maurer, der wahrscheinlich nächste Deutsche auf der ISS, glaubt es zu wissen.
Der erste Mensch, der wieder auf den Mond treten wird, wird eine Frau sein. Da würde ich sehr viel drauf setzen. Ich denke, Mitte der 20er Jahre werden es amerikanische Astronauten sein. Und ich denke, bis Ende der 20er Jahre werden wir auch Chinesen auf dem Mond sehen.
Und dann gibt es noch Privatfirmen wie SpaceX, die im All Geschäfte machen. Gerade erst hat SpaceX die ersten 60 von bis zu 12.000 Satelliten für ein weltallgestütztes Internet in die Erdumlaufbahn gebracht. SpaceX-Chef Elon Musk, sein Milliardärskollege der Amazon-Gründer Jeff Bezos und der Brite Richard Branson verfolgen diverse Ziele im All, von der eigenen Mondlandung bis zum Weltraumtourismus. Um da mithalten zu können, setzt der Generalsekretär der Europäischen Weltraumagentur ESA auch auf internationale Zusammenarbeit, etwa beim Bau des US-Raumschiffs Orion. Da steuert die ESA ein Modul bei. Europa fliegt sozusagen mit zum Mond.
Aber wir haben noch eine weitere Funktion, das ist die Maklerfunktion. Wir versuchen, Akteure weltweit zusammenzubringen. Der eine will einen Rover auf den Mond bringen und weiß nicht, wie er ihn hinbringt. Der andere hat eine Trägerrakete, weiß aber nicht, was er hinbringen soll. Und da ist genau die ESA da, die das dann verknüpft. Also wir haben eigene Projekte, aber wir haben auch diese Maklerfunktion übernommen.
1969, bei der ersten Mondlandung, ging es neben dem wissenschaftlichen Interesse vor allem um Stärke und technologischen Vorsprung. Heute kommt das Geldverdienen dazu. Konkurrenz belebt das Geschäft, meint Astronaut Ulrich Walter und hat noch eine ganz andere Hoffnung.
Der Weltraumtourismus wird in Zukunft das Entscheidende sein. Dass wir in Zukunft zum Mond fliegen können, auf dem Mond sein werden und auf die Erde zurückschauen. Dass unser Bewusstsein ändert. Wie wir gefangen sind auf unserer Erde, dass wir mit unserer Erde sorgsam umgehen müssen, das müssen Sie von außen mal sehen, um es zu verstehen.
Einsicht durch die Draufsicht. Die Basisstation aller Raumfahrer ist und bleibt die Erde.
Fehlt noch der Blick aufs Wetter. Claudia Kleinert, wie sieht der zum Wochenende hin aus?
Pina Atalay, es wird deutlich sonniger, auch wenn der morgige Tag noch so ein bisschen schwächelt. Und dann wird es auch heiß bei uns. Das bedeutet vor allen Dingen, in den Regionen Flachland gehen Temperaturen rauf bis auf 30 Grad oder mehr. Köln beispielsweise. Dazu jetzt immer mehr Sonnenschein, dann am Montag örtlich heftige Schauer und Gewitter. In München zum Vergleich, liegt ja rund 500 Meter hoch, ist es nicht ganz so heiß, sondern angenehme 26, 27 Grad. Hier ist noch große Unsicherheit drin, da gucke ich gar nicht drauf. Aber morgen noch viele Wolken, dann zunehmend sonnig. Und da ist die Gewittergefahr dann am Montag auch noch ziemlich unsicher. Jetzt aber in den nächsten Stunden wird es erst einmal noch dichtere Wolken geben. Die halten sich auch morgen Vormittag. Und am Vormittag kann es dann vom südlichen Niedersachsen bis zur Ostsee noch für ein paar Schauer reichen. Nach Westen und Südwesten hin scheint die Sonne häufiger. Am Nachmittag sieht es ähnlich aus. Dann vom Fichtelgebirge bis zum Bayerischen Wald. Einzelne Schauer, da ist auch mal ein Gewitter dabei. Auch im Norden bleibt es bei ein paar Tropfen. Und in der gesamten Westhälfte scheint die Sonne oft und lange Zeit. Und dazu Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad, im den Rhein entlang sogar an die 26 Grad. Direkt an der Küste ist es ein bisschen kühler. Es wird dann noch sonniger, vor allem am Samstag. Noch einzelne letzte Schauer Richtung Bayerischer Wald, dichtere Wolken, aber schon bis zu 30 Grad. Und der Sonntag bringt diese dann so ziemlich für alle. Also das heißt, es wird heiß und es wird zunehmend sonniger.
Danke, Claudia Kleinert. Das war's von uns am Feiertag. Hier geht es weiter mit Comedy und Satire bei Pussy Terror TV mit Caroline Kebekus. Und wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss.